Meine sehr verehrten Damen und Herren, ab Frühsommer 2004, genauer um den 6. Juni 2004 herum, konnte jeder von uns schon eine Ahnung verspüren von dem, was in den folgenden Monaten an propagandistischer Dauerberieselung über alle Fernsehkanäle, aber auch über alle anderen Massenmedien auf uns zukommen sollte. An jenem 6. Juni vor genau 60 Jahren war es bekanntlich den alliierten Streitkräften gelungen, mit ihrer Landung in der Normandie die Festung Europa von Westen her aufzubrechen. Eine Flotte von 6.697 Schiffen, unterstützt von 14.600 Bombern und Jagdflugzeugen, waren in Südengland aufgebrochen, um dem Deutschen Reich den Todesstoß zu geben. Insgesamt sollten 86 Divisionen, davon 40 bereits in der ersten Welle, auf das europäische Festland verbracht werden. Diesem gigantischen Massenansturm von Truppen und Material hatten die deutschen Verteidiger nach den verlustreichen Schlachten an der Ostfront leider keine ausreichenden Kräfte mehr entgegenzustellen. Und dennoch kämpfte der deutsche Lanzer auch in diesen blutigen Tagen mit dem Heldenmut der Verzweiflung und mit einer Verbissenheit, die ihm in den Generalstäben der US-Amerikaner, der Briten und der Kanadier höchsten Respekt abverlangten. Aber es siegte schließlich die Macht der Zahlen. Es siegten nicht die besseren Soldaten. Es siegte die gewaltige materielle Überlegenheit, sodass die Alliierten tatsächlich schon nach 10 Tagen, am 16. Juni 1944, über 619.000 Soldaten mit 95.000 Fahrzeugen und 218.000 Tonnen Material auf dem Festland verfügten. Wir kennen alle die weitere Entwicklung. 6 Jahrzehnte später, am 60. Jahrestag der Invasion, fanden dort an Ort und Stelle zum wiederholten Male raffiniert inszenierte, ja filmreife Siegesfeiern unserer ehemaligen Kriegsgegner statt. Nun, für die allgemeine Jubelstimmung im Lager der früheren Feindmächte mag man ja vielleicht noch ein gewisses Verständnis aufbringen. Immerhin waren sie damals keineswegs sicher, ob dieses riskante Unternehmen auch wirklich glückte. Und schließlich war dann ihr Sieg in der Normandie auch mit vielen tausend eigenen Opfern verbunden. Wie schon gesagt, dass sich die ehemaligen Feindmächte über ihren damaligen militärischen Erfolg auch heute noch freuen, das wollen wir ihnen nicht besonders verübeln, auch wenn es 6 Jahrzehnte nach Ende des europäischen Bruderkrieges an der Zeit wäre, die wirklichen Hintergründe des Zweiten Weltkrieges endlich offenzulegen, damit wenigstens die junge Generation in Europa unvoreingenommen, nämlich auf der Basis der geschichtlichen Wahrheit, an die Bewältigung der schwierigen Zukunftsaufgaben herangehen kann. Aber nein, die Monate nach dem karnevalistisch-theatralischen Geschehen am 6. Juni 2004 an der Kanalküste haben gezeigt, dass es immer noch weitere Steigerungsraten nationalmasochistischer Vergangenheitsbewältigung gibt. Ja, dass inzwischen die Pietätsschranken beim amtierenden Bundeskanzler und bei anderen bundesdeutschen Spitzenpolitikern so weit ramponiert sind, dass sie gar selbst an den Siegesfeierlichkeiten der ehemaligen Feindmächte teilnehmen. Und dies nicht nur an der Kanalküste, sondern gar im Zentrum der einstigen kommunistischen Massenmordzentrale an der Kremlmauer zu Moskau. Wenn wir das Verhalten des ständig im Ausland nach Sympathie haschenden Medienstars Gerhard Schröder und der vielen anderen selbsternannten Gutmenschen beobachten, dann könnte man meinen, sie zählten sich selbst ganz persönlich ebenfalls zu den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Und tatsächlich haben einige dieser missratenen Karrierepolitiker doch tatsächlich bereits lautstark erklärt, Mit dem 8. Mai 1945 habe der Zweite Weltkrieg für die Deutschen mit einem Sieg sein Ende gefunden. Und nicht nur einige wenige dieser Schlauberger, sondern fast die gesamte sogenannte Elite in unserer bundesrepublikanischen Jux- und Spaßgesellschaft, natürlich auch die Kommentatoren in den Massenmedien, sie schwafeln übereinstimmend mit dem tiefsten Brustton der Überzeugung, Deutschland sei im Mai 1945 von den Alliierten befreit worden. Wenn es nicht so traurig und abgrundtief geschmacklos wäre, müsste man laut loslachen angesichts dieser angezüchteten Schwindelversion historischer Darstellung. Dass die militärische Niederlage eines Volkes mit allen ihren schrecklichen Begleiterscheinungen und mit dem hohen Blutzoll, den unser Volk damals gegen eine Welt von Feinden hat erbringen müssen, nun, Jahrzehnte später, als ein Akt der Befreiung dargestellt und verstanden wird, das kann man nur noch deuten als kollektive Geisteskrankheit, als paranoide Gefühlsregung weiter Bevölkerungskreise nach 6 Jahrzehnten systematischer Gehirnwäsche. Induziertes Irresein nennt Professor Weinschenk dieses weltweit wohl einmalige Phänomen. Nicht einmal die Siegermächte wären damals auf die Idee gekommen, ihren Vernichtungs- und Beutefeldzug gegen Deutschland als Befreiungskrieg zu deklarieren. In unmissverständlichem Klartext heißt es in der US-amerikanischen Direktive JCS 1067 vom März 1945, Deutschland wird nicht besetzt werden zum Zweck der Befreiung, sondern als besiegte Feindnation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Begriffe nicht mehr stimmen, wenn wir in zeitgeisthuldigender Weise nur noch jenen nach dem Munde reden, die sich augenblicklich wie der liebe Gott persönlich gebärden, dann könnten wir uns auch gleich völlig aus dem politischen Geschehen verabschieden und unser Volk endgültig jenen internationalen Machtstrategen überlassen, die seit mehr als 100 Jahren nichts unversucht ließen, das von Bismarck geeinte Deutsche Reich wieder zu zerstören und die europäische Mitte als ergiebigen Selbstbedienungsladen der eigenen Macht- und Kommandogewalt zu unterstellen. Wir sollten endlich Klartext reden, zumal den suchenden Historikern mehr als ein halbes Jahrhundert nach der europäischen Katastrophe inzwischen zahlreiche Archive offenstehen. Archive, die man lange Zeit als Top-Secret, als streng geheim unter Verschluss gehalten hatte. Die Beweislage ist eindeutig. Die schon in den frühen 30er Jahren zum Kriege drängenden Politiker in Europa und jenseits des Atlantiks wollten weder Deutschland noch die Deutschen befreien. Sie wollten Deutschland zerstören, aber nicht befreien. Schon unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg hatten britische und französische Spitzenpolitiker zutiefst bedauert, dass Deutschland nicht in viele Kleinstaaten, ähnlich wie nach dem 30-jährigen Krieg, auseinandergerissen wurde. Es war diesen Friedensfürsten noch zu wenig, dass Deutschland seine Ostprovinzen mit 2,1 Millionen Deutschen an das neu erstandene Polen abgeben musste, dass weitere 3,5 Millionen Deutsche gegen ihren ausdrücklichen Willen in die Gewaltgrenzen der Tschechoslowakei gezwungen wurden, in einen Staat, den es vorher seit Bestehen des Globus überhaupt noch nie gegeben hatte. Auch dass das alte deutsche Elsass-Lothringen erneut von Frankreich annektiert wurde und die deutsche Stadt Danzig mit ihrem Umfeld ebenfalls dem Reich entrissen wurde und. Alles dies und die grenzenlosen Ausplünderungsaktionen des Versailler Vertrages waren aber diesen friedlichen Demokraten in Paris, London und anderswo noch zu wenig. Und so schrieb die Londoner Times bereits im Jahr 1919, sollte Deutschland in den nächsten 50 Jahren wieder Handel zu treiben beginnen, so haben wir diesen Krieg umsonst geführt. Wer dann noch weiß, welcher Kriegs- und Hassgesang sofort nach der sogenannten Machtübernahme weltweit gegen das neue Deutschland angestimmt wurde, wie die erste offizielle Kriegserklärung gegen Deutschland schon im März 1933 erfolgte, wie die Kriegskursspirale während der 30er Jahre jenseits unserer Grenzen zielstrebig immer weiter gedreht wurde, bis die gewünschte Kriegsexplosion endlich auch stattfand. Wer dann noch die zahlreichen Vorstöße und großzügigen Vorschläge der Reichsregierung bis einen Tag vor Kriegsbeginn und dann später immer wieder kennt, wer dies alles weiß und dennoch von der Alleinschuld Deutschlands schwafelt, der ist entweder ein schwachsinniger, geschichtsloser Ignorant oder aber ein unverbesserlicher, friedensfeindlicher Deutschenhasser. Eine dritte Kategorie gibt es nicht. Geschichtliche Ereignisse und Zusammenhänge kann man immer nur begreifen, wenn man auch die jeweilige Vorgeschichte kennt. Nun bin ich allerdings davon überzeugt, dass diese simple Wahrheit trotz jahrzehntelanger Umerziehungsorgien und Geschichtslügen auch vielen bundesrepublikanischen Spitzenpolitikern bekannt ist. Aber dennoch buhlen sie in karrierebesessenem Eifer permanent um die Gunst der Mächtigen in New York und Washington, in Jerusalem, London und Paris. Von dort lassen sie sich mit Orden und anderen Ehrenzeichen, mit Doktorhüten und Dudesfreundschaften betören, und sie merken offenbar gar nicht, wie man sich hinter ihrem Rücken feixend und hohnlächelnd die Hände reibt, weil das einst so stolze Wappenschiff Deutschland führerlos immer mehr in Richtung dieses alles verschlingenden, ominösen Bermuda-Dreiecks steuert. Kanzler Schröder wurde bekanntlich am 7. September 2000 in New York mit großem Tamtam zum Weltstaatsmann gekürt. Und für Joschka Fischer hielt man in Israel gar einen Ehrendoktor bereit an der Universität Haifa. Aber auch schon Helmut Kohl, der sogenannte Kanzler der Einheit, wurde von der mächtigen Pnei-Brit-Loge und zahlreichen anderen verwandten Organisationen überaus reichlich ausgezeichnet und beschenkt. Selbst Richard von Weizsäcker, dessen Vater immerhin Staatssekretär des Reichsaußenministers von Ribbentrop war und der deshalb mit absoluter Sicherheit ganz genau wusste, wo die wahren Kriegstreiber vor jenem verhängnisvollen 1. September 1939 zu suchen sind. Selbst dieser aalglatte Gentleman aus englischer Schule spielte als Bundespräsident genau jene Büßer-Ritualmelodie, die man in den Hauptstädten der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges so gerne hört. Überhaupt stammt bekanntlich ja die irrige Formulierung von der angeblichen Befreiung aus seiner Feder und aus seinem Munde, als er zum 40. Jahrestag der Kapitulation am 8. Mai 1985 unter dem großen Beifall in- und ausländischer Zeitgeistanbeter diesen Begriff mit seiner Rede im Bundestag salonfähig machte. Zur Ehre des damaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker darf ich allerdings ergänzen, dass er in gleicher Rede damals noch ausdrücklich betonte, dass dieser 8. Mai dennoch für uns Deutsche kein Tag zum Feiern sei. Wie die Bilder aus der Normandie, aus Berlin und Moskau belegen, wird das inzwischen von den Spitzen der Bundesrepublik ganz anders gesehen. Sie feiern jetzt kräftig mit. Ganz offensichtlich ist es so, dass mit wachsendem Zeitabstand von den Ereignissen die Saat der auslandsgefälligen antideutschen Umerziehung immer neue Blüten treibt. Sodass ich unwillkürlich erinnert werde an die Begegnung des damals weltweit geachteten deutschen Rechtsgelehrten Professor Dr. Friedrich Grimm, mit einem hochrangigen Spezialisten der britischen psychologischen Kriegsführung im Lindauer prominenten Gefängnis Hotel Bayerischer Hof. Nach einem ausführlichen Gespräch über die kriegsentscheidende Rolle der antideutschen Verleumdungs- und Gräuellügen sprudelt es gewissermaßen im Siegesrausch aus dem britischen Lügenkonstrukteur nur so heraus, dass man nun nach Ende der Kampfhandlungen keineswegs mit diesen Gräuellügen aufhören werde, sondern jetzt erst richtig damit beginne. Und der hochrangige Brite meint weiter: Wir werden fortfahren, Jahr ein, Jahr aus. Wir werden diese Gräuelpropaganda steigern, bis in der Welt der letzte Funke Sympathie für Deutschland erlöscht und das deutsche Volk so durcheinander geraten sein wird, bis es nicht mehr weiß, was es tut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Feindberieselung liegt längst vor. Als sei es ganz selbstverständlich und normal, versuchen Deutsche aller Alters- und Berufsgruppen heute, Schuld und Verbrechen jener Jahre von 1939 bis 1945 einseitig bei unserer Kriegsgeneration nachzuweisen. Die fähigsten und sadistischsten Mörderbanden der Gegenseite jedoch als Befreier zu feiern. Und weil die meisten Spitzenpolitiker in unserem Lande ihr historisches Wissen ja auch nur aus den von den Siegermächten verordneten Bildungseinrichtungen gezogen haben, brauchen wir uns über deren heutiges volksvergessenes Fehlverhalten in allen Bereichen der Politik, aber eben auch gerade jetzt zum 60. Jahrestag der Kapitulation, eigentlich überhaupt nicht zu wundern. So wollen wenigstens wir, deutsch gebliebenen Deutschen, in diesen Wochen einen klaren Kopf behalten. Den Meinungsprostituierten bei den Massenmedien und deren politischen Zuhältern in den Aufsichtsräten der öffentlichen und privaten Fernsehanstalten rufe ich deshalb zu: Nein und noch einmal nein. Wir Deutschen wurden im Mai 1945 nicht befreit. Nach einem fast sechsjährigen heroischen Kampf der deutschen Wehrmacht und der Millionen Frauen und Männer an der Heimatfront wurde das Deutsche Reich damals ein Opfer jener unerbittlichen und unversöhnlichen deutschen Hasser, die es, wie schon gesagt, nach eigenem Bekunden im Jahre 1918 nach dem Ersten Weltkrieg angeblich versäumt hatten, die mitteleuropäische Ordnungsmacht als Wirtschaftskonkurrenz vollständig zu zerstören und in mehrere Kleinstaaten aufzuteilen. Und diese speziellen deutschen Freunde sollen uns im Mai 1945 befreit haben? Die Frage stellen heißt, sie zu beantworten. Am 8. Mai 1945 war der Krieg in Europa zwar formal zu Ende. Natürlich haben die meisten Deutschen diese Tatsache damals empfunden als das Ende übermenschlicher Anstrengungen, als das Ende von Geschützdonner, Fliegeralarm und Bombenterror. Diesen Tag der Kapitulation empfanden selbstverständlich die zahlreichen alliierten Kriegsgefangenen als Befreiung. Ebenso die aus politischen oder rassischen Gründen inhaftierten Insassen der Konzentrationslager, sofern sie nicht noch in den letzten Kriegswochen von den Bestien der Roten Armee mit Panzern überrollt oder von britischen Flugzeugen zu Tausenden auf Schiffen in der Ostsee versenkt wurden. Ja, für die Überlebenden der Lager war die Kapitulation der deutschen Wehrmacht in der Tat eine Befreiung und auch ein Grund zum Feiern. Gleichzeitig übrigens auch für unzählige Schwerverbrecher, die mit der Gunst der Stunde aus Gefängnissen und Lagern herausgeschwemmt wurden. Aber für 99% der Deutschen war der 8. Mai 1945 kein Tag der Befreiung und schon gar kein Freudentag. angewidert von den Speichelecker-Prozeduren schon im Jahre 1985, verfasste der bekannte, leider viel zu früh verstorbene Historiker Professor Dr. Helmut Diewald schon damals zum Thema einen Beitrag, aus dem ich heute einige wenige Sätze vortragen möchte, weil diese gerade jetzt in unseren Tagen genauso aktuell sind wie vor 20 Jahren. Er schreibt: Die Unverfrorenheit des Versuchs, uns den 8. Mai 1945 als Datum der Befreiung schmackhaft zu machen, wird nur noch durch die Schamlosigkeit der Begründungen dafür übertroffen. Der 8. Mai 1945 scheint des Schicksals sicher zu sein, im Öffentlichen ein Tag der Heuchelei zu werden. Wer den 8. Mai mit Bewusstsein erlebt hat, wer sich an ihn erinnert ohne Beschönigungen, Verzerrungen und Lügen, mit denen seit Jahrzehnten unsere Geschichte und jüngste Vergangenheit ungenießbar gemacht wird, der weiß es besser. Opportunisten sind die Totengräber der deutschen Selbstbehauptung. Der 8. Mai war ein Tag des Elends, der Qual, der Trauer. Deutschland, das deutsche Volk, hatte 6 Jahre lang im gewaltigsten Krieg aller Zeiten um die Existenz gekämpft. Die Tapferkeit und Opferbereitschaft der Soldaten, die Charakterstärke und Unerschütterlichkeit der Frauen und Männer im Bombenhagel des alliierten Luftterrors, die Tränen der Mütter, der Waisen, wer die Erinnerung daran zu Schanden macht, lähmt unseren Willen zur Selbstbehauptung. Daran sollten wir am 8. Mai denken. Der Tag der militärischen Kapitulation der deutschen Armee brachte den Alliierten den Frieden. Aber Millionen von Deutschen brachte er die Hölle auf Erden. Auch in jenen Friedensjahren nach der Kapitulation, in denen von Ostpreußen bis Jugoslawien Deutsche erschlagen, hingemetzelt, vergewaltigt, gefoltert, vertrieben wurden, in jenen Jahren, die man uns jetzt zumutet, sie als Zeit der Befreiung zu feiern. Daran denken wir am 8. Mai. Wir haben keinen Grund, den 8. Mai zu feiern. Feiern sollen diejenigen, die sich für die Sieger halten. Für uns ist es eine Gelegenheit, daran zu erinnern, dass die neue Zukunft, die uns von den Siegern beschert wurde, für unser Reich das Grab und für Deutschland und das deutsche Volk die Katastrophe seiner Zerstückelung bedeutete. Die Siegesparaden der früheren Alliierten werden uns nur zeigen, dass wir noch immer die Besiegten von 1945 sind, dass unser Land besetztes Land ist und unsere regionale Souveränität eine von Gnaden der Sieger mit Vorbehalten gewährte Souveränität. Daran müssen wir denken. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soweit ein kurzer Ausschnitt aus dem Beitrag des Erlanger Universitätsprofessors Diewald aus dem Jahre 1985. In diesem Beitrag stellte er übrigens auch die Frage, ob die Siegermächte von 1945 etwa keinen Anlass hätten, nach ihren eigenen schrecklichen Verbrechen zu fragen, die sie während des Krieges begingen. Dem ist zu unserem heutigen Thema eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich möchte dennoch Professor Diewalds Gedanken hier ein wenig ergänzen, weil das unermessliche Leid unseres deutschen Volkes vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl im Schulunterricht als auch in unseren Massenmedien und erst recht im politischen Alltag aller derzeitigen Bundestagsparteien, nicht nur vernachlässigt, sondern in besonders infamer Weise auch verniedlicht wird. und weil die unüberbietbaren Grausamkeiten der einstigen Feindmächte gegenüber vielen Millionen unserer Volksgeschwister doch tatsächlich weder besseres Wissen als eine Folge, ja nicht selten gar als eine mehr oder weniger verständliche Reaktion auf vorausgegangene deutsche Kriegsverbrechen entschuldigt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ausmaß der Verbrechenstaten an deutschen Menschen, an Soldaten und Zivilisten, an Frauen, Kindern und Greisen übersteigt bei weitem alles, was menschliche Hirne sich bis zu jenem grauenvollen Geschehen überhaupt haben vorstellen können. Diese Feststellung betrifft sowohl die zahlenmäßige Größenordnung als auch den Grad und die Vielfalt sadistischer Exzesse. Wenn wir dann noch berücksichtigen, dass die feindlichen Massenmörder keinerlei Unterschiede machten zwischen solchen, die sie für Nazis hielten, und der übergroßen Opferzahl der anderen, ja unter den ausgewiesenen Gegnern des NS-Regimes, unter Kommunisten ebenso wie unter demokratischen Zeitgenossen unterschiedlicher Weltanschauung, unter Geistlichen ebenso wie unter Ärzten und Krankenschwestern, wenn wir uns dies alles vor Augen halten, dann wird auch unter diesem Aspekt die ganze Verlogenheit und die abgrundtiefe Heuchelei heutiger Befreiungsrituale deutlich. Nein, es ging diesen blutrünstigen Soldaten Christi und ihrer verbündeten Rotarmisten nicht um Befreiung, nicht einmal primär um die Beseitigung der NS-Diktatur, sondern immer zuallererst um die Vernichtung Deutschlands und im Zuge dieses Krieges um die Beseitigung, sprich Ermordung einer möglichst großen Anzahl deutscher Menschen. Diese meine Behauptung kann heute mit Hilfe zahlreicher Dokumente leicht belegt werden. Wobei ich an dieser Stelle auch an Eugen Gerstenmeier erinnern möchte, den langjährigen CDU-Bundestagspräsidenten, der nach dem Attentat des 20. Juli 1944 als Mitglied des Widerstandes zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde. Ernüchtert schrieb er später, dass er und die anderen im Widerstand lange nicht begreifen wollten, dass dieser Krieg schließlich nicht gegen Hitler, sondern gegen Deutschland geführt wurde. Nachlesen können wir dieses Gerstenmeier-Zitat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 21. März 1975. Was Eugen Gerstenmeier und die anderen inzwischen verstorbenen Zeitzeugen wohl zur heutigen Befreiungslegende sagen würden? Der Bombenterror gegen die deutsche Zivilbevölkerung, der unmittelbar nach Churchills Machtübernahme begann, fast 1 Million zivile Opfer forderte und besonders in der letzten Phase des Krieges von den Angloamerikanern noch einmal besonders forciert wurde. Dieser Bombenterror gehörte schon zum strategischen Konzept britischer Kriegstreiber, als der Name Adolf Hitler in Deutschland noch weitgehend unbekannt war, nämlich in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dieses massenmörderische Kriegsverbrechen aus der Luft, das mit der Vernichtung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945 seine abscheuliche Krönung fand, hatte bis Kriegsende nahezu alle deutschen Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern heimgesucht. Wir wollen ganz bestimmt keine alten Wunden aufreißen. Aber wenn man sich täglich und jetzt wieder zum 60. Jahrestag im Fernsehen und in den Zeitungen ansehen muss, was unsere berufsmäßigen Vergangenheitsbewältiger vom Schlage eines Guido Knopp und der anderen Hofhistoriker so von sich geben, dann kann man nicht einfach schweigen, wenn man die geschichtliche Wahrheit kennt und wenn man noch einen Funken Verantwortungsgefühl dem eigenen Volk gegenüber verspürt. Wir dürften nicht aufrechnen, ist eine jener listigen Forderungen an uns Deutsche, um uns möglichst für alle Zeiten als schuldbeladene Bücklinge davon abzuhalten, die Vorgänge in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. Wir könnten ja vielleicht doch noch dahinter kommen, dass vieles ganz, ganz anders war als das, was man uns seit Jahrzehnten zum Thema Kriegsschuld und Kriegsverbrechen so einhämmert. Eine gewisse Schwierigkeit besteht für die meisten Lehrer in unserem Lande sicher darin, dass jede Belastung der anderen Seite in ihren Augen dann gleichzeitig auch eine Entlastung des heute so verhassten nationalsozialistischen Systems wäre. Aber dieses Argument dürfen wir nicht gelten lassen, weil die völlig einseitige und verlogene Geschichtsdarstellung der vergangenen Jahrzehnte jedoch in keiner Weise mehr dem im Jahre 1945 untergegangenen NS-Regime schaden kann, sondern schlicht und einfach die Zukunft der heutigen Jugend und die Zukunft kommender Generationen verbaut. Deshalb sind alle die neuen Strafrechtsbestimmungen im Umfeld des Paragraphen 130, die der Gesetzgeber in den letzten Jahren auf Druck interessierter Kreise dies und jenseits unserer Landesgrenzen durchgeboxt hat, lediglich ein zusätzlicher Beleg dafür, welch panische Angst die früheren Kriegsgegner und ihre nachgeborenen Interessenvertreter vor der geschichtlichen Wahrheit haben. Aber wenn es stimmt, was unsere famosen Europapolitiker von heute bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit beschwören, dass Kriege, Hass und Verleumdungen auf unserem alten Kontinent endgültig der Vergangenheit angehören, dann ist es doch eigentlich selbstverständlich, dass alle Europäer gleichermaßen, nicht nur wir Deutschen, eine kritische Rückschau halten, um eigene Fehler und auch eigene Verbrechen als das zu erkennen und zu verurteilen, was es in jener Phase der europäischen Geschichte auch wirklich gewesen ist. Denn nur wenn wir Europäer uns endlich vorurteilsfrei begegnen, werden wir in der Lage sein, die gewaltigen Zukunftsaufgaben gemeinsam und friedlich zu meistern. Nun bleibt in einem solchen Vortrag keine Zeit, eingehender die Rolle des Versailler Schandvertrages und auch die systematischen Kriegsvorbereitungen und Kriegstreibereien gewisser Kreise, gewisser Internationalisten darzustellen. Aber die Brutalität und Menschenverachtung in der Endphase des Krieges und dann besonders über das Kriegsende hinaus dürfen wir in einem solchen Vortrag nicht unerwähnt lassen. Ich denke, es ist eine Frage von Moral, Ehre und Würde, wie wir als Deutsche zu jenen Opfern unseres eigenen Volkes stehen, die damals die größte Last und die größten Verluste haben erbringen müssen. Insbesondere natürlich jene Unglücklichen, die dabei ihr eigenes Leben verloren. Von Professor Dr. Herbert Böhme, dem Begründer des deutschen Kulturwerks Europäischen Geistes, stammt der Satz: Ein Volk ist immer nur so viel wert, wie es sich in seinen Toten ehrt. So denken wir heute an die Millionen deutschen Soldaten, die in treuer Pflichterfüllung ihr oft noch junges Leben für die Gemeinschaft gaben oder als Verwundete heimkehrten. Wir gedenken der Millionen deutschen Soldaten, die zwar den Krieg lebend überstanden hatten, dann aber unter den erbärmlichsten Bedingungen noch viele Jahre lang, nicht nur in Sibirien, als Sklavenarbeiter schuften mussten. Und obwohl die Haager Landkriegsordnung verlangt, dass Kriegsgefangene nach Ende des Krieges in die Heimat entlassen werden müssen, haben auch die Westmächte noch jahrelang die Arbeitskraft deutscher Soldaten ausgebeutet und rund 1 Million davon krepieren lassen. Aus der Sowjetunion sind die letzten überlebenden Kriegsgefangenen bekanntlich erst im Jahre 1955 ja einige gar erst im Frühjahr 1956 entlassen worden. Wir denken aber auch an die vielen tausend Zivilisten aus Ost- und Mitteldeutschland, an Frauen, Männer und auch Kinder, die von Stalins Schergen willkürlich aufgegriffen wurden, um als Schwerstarbeiter nach Sibirien und in andere Gebiete der riesigen Sowjetunion verschleppt zu werden. Wir denken voller Abscheu und auch voller Wut an die unbeschreiblichen Blutrauschorgien der roten Soldateska, die den blutrünstigen Aufrufen eines Ilja Ehrenburg folgend ihre niedrigsten Instinkte, ihre wahrlich raubtierhaften Instinkte in Ost- und Mitteldeutschland austobte. Rund 2 Millionen deutsche Frauen, vom kleinen Mädchen bis zur 85-jährigen Kreisin, wurden damals Opfer dieser beispiellosen Vergewaltigungsverbrechen, wobei zahlreiche Frauen mehr als 100 Mal von den Bestien ergriffen wurden und viele tausend Opfer davon anschließend aufs Bestialischste dahingemetzelt. Der Magen dreht sich einem um, wenn man sich die Bilder dieser Hölle vor Augen führt. Und das sollen unsere Befreier gewesen sein? Diese tierischen Schandtaten gegenüber unschuldigen, hilflosen Menschen veranschaulicht aber auch in krassester Weise die Macht der Lüge. Denn es wurde den Sowjetsoldaten und den Partisanen in Russland, in Polen, in Böhmen und Mähren und auf dem Balkan eingehämmert. Die deutschen Soldaten hätten sich genauso in den besetzten Ländern verhalten. Und nun gelte es, berechtigte Rache dafür zu nehmen. Dass diese niederträchtigen Gräuellügen über das angebliche Verhalten der deutschen Wehrmacht reine Erfindungen verbrecherisch kranker Hirne wie das eines Ilja Ehrenburg und anderer Hetz- und Hasspropagandisten waren, wusste man natürlich in den Führungsetagen in Moskau, London und Washington ganz genau. Aber in diesem Kriege war schließlich alles erlaubt, wenn es denn nur der Zerschlagung des Deutschen Reiches und der bedingungslosen Unterwerfung des deutschen Volkes diente. Ein einziger Aufruf von mehreren hundert ähnlichen aus der Feder des russisch-jüdischen Kriegsverbrechers Ilja Ehrenburg soll hier zur Untermauerung des Gesagten dienen. Tötet, tötet, tötet alle Deutschen! Es gibt nichts, was an den Deutschen unschuldig ist, die Lebenden nicht und die Ungeborenen nicht. Brecht mit Gewalt den Rassenhochmut der germanischen Frauen. Nehmt sie als rechtmäßige Beute. Jetzt gibt es keine Bücher, keine Liebe, keine Sterne, außer dem einzigen Gedanken, die Deutschen zu töten und zu vergraben. Zitat Ende. Bleibt nur noch zu ergänzen, dass es nach wie vor in Städten und Dörfern auf dem Gebiet der früheren DDR Straßennamen zu Ehren dieses Völkerverhetzers Ilja Ehrenburg gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, neben diesen wirklich unbeschreiblichen Verbrechen gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung und den deutschen Kriegsgefangenen war die Vertreibung von bis zu 16 Millionen Deutschen aus ihrer jahrhundertealten Heimat ebenfalls ein Kapitalverbrechen, das sowohl in seinen Ausmaßen als auch in seiner Brutalität ohne Beispiel in der Geschichte ist. Wir halten deshalb an dieser Stelle fest, dass auch diese beispiellosen Massenverbrechen mit weiteren 2 Millionen Todesopfern übrigens nicht nur auf das Konto Moskaus geht, sondern ausdrücklich auch der Verantwortlichkeit der westlichen Alliierten zuzurechnen ist, weil sie dieser Entdeutschung Osteuropas leichten Herzens zugestimmt haben. Alle diese Verbrechen wurden nur möglich, weil sich die Feinde Deutschlands schon in Casablanca im Januar 1943 unabänderlich auf das Kriegsziel einer bedingungslosen Kapitulation Deutschlands geeinigt hatten und dieses Ziel später auch auf ihren Konferenzen in Teheran im November 1943 und in Jalta vom 4. bis zum 11. Februar 1945 festgeschrieben wurde. Kein ernstzunehmender Historiker wird heute noch bezweifeln wollen, dass mit diesem Kriegsziel einer bedingungslosen Kapitulation ein frühes Ende des Zweiten Weltkrieges von den Verantwortlichen der späteren Siegermächten bewusst verhindert wurde. Damit tragen diese unversöhnlichen Kriegstreiber und Kriegsverlängerer, vornehmlich in London und Washington, die Hauptverantwortung für die Millionen Todesopfer in Europa und für die Vernichtung unschätzbarer Kulturwerte auf unserem alten Kontinent. Nicht nur die spätere Aufteilung des Deutschen Reiches in mehrere Besatzungszonen, das gänzliche Abtrennen und der Raub unserer Ostprovinzen, die Inhaftierung und physische Liquidierung der deutschen Führungsspitze, die Verschleppung von Millionen Deutschen zu jahrelanger Zwangsarbeit, der Raub unserer Patente im Werte von Billionen Dollar, die Demontage, Besetzung und Ausbeutung der Fabrik- und Grubenanlagen und schließlich die Veränderung des deutschen Volkscharakters durch Umerziehung, nicht nur diese für unser Volk so schmerzlichen Unterwerfungs- und Ausbeutungsmaßnahmen waren das Ergebnis dieses schrecklichsten Krieges aller Zeiten, sondern auch der Niedergang des gesamten sogenannten christlichen Abendlandes und der Aufstieg raumfremder Mächte zu gebieterischen Zuchtmeistern für die Völker Europas. Mehr als 40 Jahre waren Mauern, Stacheldraht und Minenfelder die sichtbaren Symbole einer verfehlten Politik, die mit der Zerschlagung Deutschlands auch allen anderen europäischen Staaten nicht wirkliche Freiheit, sondern Schritt für Schritt die lange vorausgeplante zentralistische Kommandoherrschaft internationaler Globalstrategen brachte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei den Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Kriegsendes in Europa hat nun auch der neue Bundespräsident Horst Köhler in der Tradition seiner Vorgänger erklärt, wir dürften keinen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Und damit meint er zweifelsohne, wir dürften nicht aufhören, die geschichtlichen Vorgänge in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so zu sehen und so zu beurteilen, wie wir es nun bereits seit 6 Jahrzehnten in der Schule lernen und wie es täglich über die Bildschirme in unsere Wohnzimmer getragen wird. Damit verlangt unser Bundespräsident nichts Geringeres von uns als den Verzicht auf das eigene Denken und Forschen. Ich muss gestehen, dass ich vom neuen Bundespräsidenten Horst Köhler bei seinem Amtsantritt etwas anderes erhofft und auch erwartet hatte. Aber seine Rede am 8. Mai und seine Auftritte in Israel und andernorts lassen erkennen, dass auch ihm jeder persönliche Spielraum fehlt, dass er seine neue Rolle an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland zur Zufriedenheit der Mächtigen in Washington, Jerusalem und London spielen wird, wie seine Vorgänger. Sicher würde es unser Bundespräsident als unverschämt und anmaßend empfinden, wenn wir ihn an dieser Stelle an unseren großen deutschen Philosophen Immanuel Kant aus Königsberg erinnerten. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Nun, wenn er schon nicht unseren Ratschlag benötigt, so kommt ihm ja vielleicht doch eines Tages beim Stichwort Schlussstrich bzw. Verhinderung eines Schlussstrichs ganz von selbst in den Sinn, dass es sich hierbei wirklich um ein Phänomen handelt, das es so in der jahrtausendealten Menschheitsgeschichte mit ihren zahlreichen Kriegen bis 1945 nicht gegeben hatte. Ob es die weitgreifenden Eroberungszüge der Perser, der Griechen oder der Römer in der Antike waren, ob es die zahlreichen europäischen und außereuropäischen Kriege im Mittelalter waren, die schließlich überhaupt erst zu den späteren staatlichen Strukturen führten, oder ob es die blutigen Auseinandersetzungen der Neuzeit waren. Nie war es den überlegenen Siegern eingefallen, die Besiegten nach dem jeweiligen Ende der oft grausigen und verlustreichen Schlachten in ehrabschneidender, amoralischer Schuldhaft an den Pranger zu stellen, um auf diese Weise vor der Weltöffentlichkeit selbst gewissermaßen als Kämpfer für das Gute zu gelten. Nie hatte es etwas Vergleichbares gegeben wie nach jenem 8. Mai 1945. Wenn man einmal davon absieht, von ähnlichen ersten Versuchen derselben deutschfeindlichen Kräfte schon am Ende des Ersten Weltkrieges. Selbst eine Katastrophe, die bis zum Zweiten Weltkrieg über Jahrhunderte hinweg als das schrecklichste Vernichtungswerk in Mitteleuropa galt, der sogenannte Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648, selbst diese Katastrophe wurde mit einem Vertragswerk beendet, das einen radikalen Schlussstrich nicht nur unter die Trümmer- und Verbrennungswüsten machen sollte, sondern auch unter alle gegenseitigen Anschuldigungen und Diffamierungen. Man war sich nämlich bewusst, dass es einen Neuanfang, einen Wiederaufbau und auch eine gewisse Versöhnung überhaupt nur geben konnte, wenn durch ein rigoroses Machtwort die schreckliche Vergangenheit von Gegenwart und Zukunft getrennt wurde. So bestimmt der Westfälische Frieden von 1648 ausdrücklich immerwährendes Vergessen aller Feindseligkeiten, Amnestie für sämtliche Vergehen und das Begraben aller Streitigkeiten. Wörtlich heißt es in diesem Vertrag, alle, sowohl vor dem Kriege als auch im Kriege, mit Worten, Schriften oder Taten, zugefügten Beleidigungen, Gewalttaten, Feindseligkeiten, Schäden und Unkosten, ohne alles Ansehen der Personen oder Sachen, sollen dergestalt gänzlich abgetan sein, dass alles, was deshalb der eine vom anderen fordern könnte, in immerwährendem Vergessen begraben sein soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Mitte des 17. Jahrhunderts, in besagtem Jahre 1648, hatte der allgemeine zivilisatorische, menschliche Entwicklungsprozess noch lange nicht jene geistigen Bahnen beschritten, die viel später erst von den großen Philosophen wie Immanuel Kant, Johann Gottfried von Herder, Friedrich Hegel und in zahlreichen anderen mitteleuropäischen Geistesgrößen bereitet wurden. Aber dennoch ist unübersehbar, dass das Bemühen um eine friedliche Zukunftsgestaltung damals, 300 Jahre vor jenem 8. Mai 1945, ernsthafter, ehrlicher und glaubwürdiger betrieben wurde, als in den Jahren nach der europäischen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Wenn ich nach einer Ursache für die Diskrepanz zwischen dem politischen Geschehen von 1648 und 1945 suche, dabei die Hauptagitatoren und Kriegsgewinnler sowohl beim Versailler Diktat als auch nach 1945 erkenne, dann komme ich unweigerlich zu einem Urteil, dass ich in diesem angeblich freiheitlichsten Staat der deutschen Geschichte nicht einmal offen aussprechen darf. Jedenfalls hat das Verhalten der Siegermächte von 1945 und die bis heute anhaltende antideutsche Diffamierungshetze mit den Traditionen des christlichen Abendlandes und den christlichen Geboten des Neuen Testaments so gut wie nichts zu tun. Aber diese antideutschen Lügen, Gräuel und Ausbeutungsmachenschaften haben sehr, sehr viel zu tun mit den blutrünstigen Vorgaben des Alten Testaments, mit den Forderungen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mehr will ich zu diesem Komplex hier gar nicht sagen. Dieser Hinweis war mir aber wichtig, weil das Beibehalten der heutigen einseitigen Geschichtsdarstellung und das völlige Ignorieren von Ursache und Wirkung der europäischen Katastrophe nicht nur eine Sache der Vergangenheit ist, sondern weltweit auch heutige und künftige Konflikte beeinflussen wird. Weil die Quintessenz aus dem Ergebnis des Zweiten Weltkrieges von jedem Staatsmann rund um den Erdball doch zweifelsohne nur so verstanden werden kann, dass in einem Krieg letztlich auch die allerschrecklichsten Verbrechen, die bestialischsten Massenmorde erlaubt sein werden, wenn es der eigenen Seite nur gelingen sollte, am Ende als Sieger aus dieser Hölle hervorzugehen. Danach kann man dann immer noch den unterlegenen und nun wehrlosen Kriegsgegner mit allen psychologischen und materiellen Möglichkeiten zum Schuldigen, ja zum Alleinschuldigen, stempeln. Jedermann kann sich leicht vorstellen, wie sich eine solche Sicht der Dinge auf künftige Kriege rund um den Erdball auswirken muss. Die Vorlage für eine solche Sicht und damit für eine grenzenlose Barbarisierung künftiger Kriege lieferten der Zweite Weltkrieg und das immer noch andauernde Verhalten der damaligen Siegermächte gegenüber uns Deutschen. Und auch deshalb dürfen wir zu diesen Dingen nicht schweigen. Jeder wahrheitssuchende Historiker weiß, dass der Zweite Weltkrieg eine Vorgeschichte hatte, ohne die es die weitere Entwicklung in die Katastrophe nicht gegeben hätte. Uns Deutschen, aber auch den anderen Europäern und auch den europäischen Juden wären damals viel Leid und Elend erspart geblieben, wenn man in gewissen einflussreichen Politikerkreisen jenseits unserer Grenzen die gleiche Friedensliebe gehabt hätte, wie sie unserem eigenen Volk in jenen Tagen zweifellos zu eigen war. Dies ist meine unerschütterliche Überzeugung. Dass heute in der Kriegsschuldfrage jede noch so fundiert vorgetragene Belastung der anderen Seite von den deutschfeindlichen Agitatoren diesseits und jenseits unserer Grenzen sofort Zorn erfüllt als Entlastung oder gar Glorifizierung der ihnen so verhassten damaligen deutschen Reichsregierung gedeutet wird. Das ist ganz alleine deren Problem. Uns geht es um nichts anderes, aber auch um nichts Geringeres, als die unverfälschte Darstellung der geschichtlichen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und zwar auch deshalb, weil die nach dem Kriege Geborenen ein Recht, ja ein Naturrecht darauf haben, als gleichberechtigte und nicht diskriminierte Glieder am Dialog der europäischen Völker teilzunehmen. Der bisherige Umgang mit der Vergangenheit wirkt wie das künstliche Offenhalten einer eiternden Wunde. Europa als Ganzes aber wird nur dann eine Zukunft in Frieden und Freiheit haben können, wenn das Herz des alten Kontinents gesund ist.